Ja, ich darf euch auch alle ganz herzlich grüßen an diesem Sonntagabend. Und wir haben einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium nach unserem Textplan. Johannes 16, die Verse 16 bis 33. Johannes 16, 16 bis 33. Und dort lesen wir. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet dies, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt, noch eine kleine Weile? Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprachen zu ihnen. Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie auch das Kind geboren hat, dann denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen und eure Freude soll sich, und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, dann wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebetet in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil er mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen und verlasse die Welt wieder und ich gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus, und du redest nicht mehr in Bildern. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst es nicht, dass sich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde, ist schon da, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Soweit unser Abschnitt. Ja, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen nach unserem Textplan die Abschiedsreden Jesu angeschaut. Abschiedsreden Jesu sind ja Johannes 14 und Johannes 16. Und wenn wir so diese Abschiedsreden anschauen, da sind wir ja heute Abend dann am Schluss von diesen Abschiedsreden, dann sehen wir, es ist wie so ein letztes Vermächtnis von unserem Herrn. Es ist wie eine Lehrstunde. Wie so eine Kurzbibelstunde oder Kurzbibelschule. wo Jesus noch einmal Grundlegendes zu sagen hat. Er redet hier natürlich zuallererst zu den Jüngern. Aber das, was Jesus den Jüngern sagt, das gilt genauso auch uns. Das ist auch die Botschaft des Herrn an uns ganz persönlich. Jesus redet hier in diesem Abschnitt von seinem Weggehen. Er redet von seiner Himmelfahrt und von der Zwischenzeit bis zu seinem Wiederkommen. Im Vers 16, da beginnt der Text, noch eine kleine Weile. Wir haben diesen Textabschnitt heute Abend zweimal von dieser kleinen Weile gelesen. Die erste kleine Weile und die zweite kleine Weile. Und diese zwei kleinen Weilen wollen wir heute Abend ein wenig miteinander anschauen. Wir haben es jetzt zuerst mit der ersten kleinen Weile zu tun, wo dann Jesus sagt, und dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und das hat sich ja dann ganz kurze Zeit später erfüllt bei seiner Himmelfahrt. Und als Jesus mit dieser Abschiedsrede zu Ende war, da haben sich die Ereignisse buchstäblich überschlagen. Da kommt Gethsemane, da kommt die Gefangennahme, die Kreuzigung, da kommt die Auferstehung und dann seine Himmelfahrt. Jesus hat den Auftrag des Vaters ausgeführt. Und zwar vollständig. Und als Jesus diesen Auftrag beendet hatte, da konnte er wieder in den Himmel zurück zu seinem Vater und konnte sagen, ich habe das Werk vollendet. Vollendet. Was war das Werk? Dass er das Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha für uns vollbracht hat. Und dann war dieses Heimkommen ein Freudenfest. Jesus lebte im Gehorsam seinem Vater gegenüber. So wie wir Psalm 40, Vers 9 lesen, deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne. Dein Willen, mein Gott, ist eine Freude für mich. Und da frage ich mich selber auch, kann ich das auch sagen? Dass im Willen Jesu zu leben mir eine Freude ist? Und habe ich selber auch dieses tiefe Herzensanliegen, im Willen Jesu zu sein? Oder wollen wir oftmals in unserem eigenen Willen leben? Wir dürfen diese Bitte zu unserem eigenen machen und sagen, ja, ich möchte auch in dem Willen des Vaters leben, so wie unser Herr. Und deshalb konnte Jesus sagen, Werk vollendet. Und dass am Ende unseres Lebens nicht steht, vergeblich gelebt, sondern im Willen des Vaters gelebt. Und dann ist auch das Sterben ein Heimgehen, ein Heimkommen in das Vaterhaus Gottes. Wie viele Menschen leben heute vergeblich? Man kann sein Leben vergeuden, aber wie anders, wenn wir das Jesus zur Verfügung stellen und wenn Jesus unser Leben erfüllen kann. Ein erfülltes Leben. Nur ganz kurze Zeit später lesen wir von einem Mann, der das alles durchgemacht hat, was Jesus hier sagt, oder mit dem Leben bezahlen musste. Das war der Stephanus, Apostelgeschichte 7. Da wird dieser Stephanus gesteinigt. Furchtbare Tat. Und dann staunen wir, was wir in Apostelgeschichte 7 über diesen Stephanus lesen. Da fliegen die Steine. Und dann heißt es von ihm, er sah den Himmel offen. Und dann gibt es dort eine Besonderheit. Steht sonst immer, Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Beim Stephanus steht nicht, er sitzt zur Rechten Gottes, sondern er steht zur Rechten Gottes. Da steht Jesus selber da und er nimmt den Stephanus in Empfang. Da wird nicht irgendjemand, ein Abgesandter, losgeschickt. Der Sohn selber, Jesus Christus, nimmt ihn in Empfang. Oder wenn wir an den Paulus denken, am Ende seines Lebens, 2. Timotheus 4, da kann er sagen, ich habe den Lauf vollendet. Vollendet. Nicht irgendwann mal abgebrochen, falsch abgebogen, den Lauf vollendet. Und hinfort liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit. Welch ein Ausblick. Da bin ich kürzlich unterwegs und mache irgendwo einen Hausbesuch. Ich komme da rein ins Haus und es war alles hervorragend geschmückt und hergerichtet. Ich war ganz erstaunt. Dann sagt mir die Frau dort, weißt du, unser Sohn ist Zimmermann. Und er war jetzt 3 Jahre lang auf der Walz. In den nächsten Tagen erwarten wir ihn hier zu Hause. Und jetzt haben wir über Wochen hinweg alles vorbereitet, dass alles tipptopp ist, wenn der Sohn nach Hause kommt. Da muss ich denken, genau so bereitet der Herr auch für uns alles vor. Wir sind heute auch auf der Walz. Aber wir gehen einem Ziel entgegen. Der Herrlichkeit, wo unser Herr auf uns wartet. Eine glückliche Heimkehr ins Vaterhaus Gottes. Diese erste kleine Weile. Und dann kommt Jesus auf die zweite kleine Weile zu sprechen, wo er sagt, dann werdet ihr mich dann wiedersehen. Was meint er mit der zweiten kleine Weile? Diese zweite kleine Weile ist die Zeit, in der wir heute leben. Schon interessant, diese erste kleine Weile, die war ja nur ganz kurz, wenige Wochen. Diese zweite kleine Weile, die geht schon 2000 Jahre. Das ist jetzt eine lange kleine Weile. Aber im Blick auf die Ewigkeit ist es trotzdem eine kleine Weile. Und Jesus beschreibt diese kleine Weile hier in diesem Text. Und er sagt, und diese kleine Weile wird dann zu Ende sein, wenn er wiederkommt. Ja, und wir fragen uns natürlich auch, wann ist denn diese zweite kleine Weile zu Ende? Wir warten seit 2000 Jahren drauf. So war es aber schon damals, auch vor 2000 Jahren, dass Menschen gesagt haben oder gefragt haben, wann ist das alles? So sagte mich schon der Petrus in seinem zweiten Petrusbrief, in seinem zweiten Brief, es gibt Spötter, die sagen, wo ist er denn? Ihr geht doch da hausieren mit eurem Wiederkommen. Wo ist er denn? Und er sagt Petrus, der Herr verzögert nicht die Verheißung, sondern er hat, wie es einige für eine Verzögerung halten, er hat Geduld mit euch. Und er will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann zur Buße finde. Dass diese zweite kleine Weile, diese Gnadenzeit noch andauert, das hat den Grund, dass er noch darauf wartet, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dass Menschen zur Umkehr finden, dass die Gnadenzeit noch andauert. Aber wir wissen, dass diese Gnadenzeit einmal zu Ende sein wird. Und deshalb ist das Entscheidende auch für uns ganz persönlich, dass wir die Gewissheit haben, ich bin mit dabei, wenn unser Herr wiederkommt und ich gehöre ihm. Nun beschreibt jetzt aber Jesus, wie diese Zwischenzeit noch aussieht. In Vers 20 bis 22, da schreibt er von Traurigkeit und Zeit des Weinens. Das sehen wir auch, wie unsere Bibel immer so realistisch ist. Da wird nicht irgendwie von einem Höhenflug berichtet. Zeit des Weinens und der Traurigkeit. Und das ist das, was auch heute viele unserer Brüder und Schwestern erleben, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, die heute Abend vielleicht irgendwo in einem Arbeitslager sind, die in einem Gefängnis sind. Das sind solche Zeiten des Weinens und der Traurigkeit. Aber es kann auch in der Freiheit solche Zeiten geben. Denn da, wo wir unseren Glauben bekennen, da wird uns manchmal ganz schnell der Wind ins Gesicht blasen. Wie schnell wird man in der heutigen Zeit abgestempelt als altmodisch, wenn man sich auf die Bibel beruft? Das sind auch solche Zeiten, von denen Jesus sagt, sie sind diese Zeiten des Weinens und der Traurigkeit. Da bin ich irgendwo auf der Freizeit und ein Freizeitteilnehmer erzählt mir, wie er es bei sich in der Familie erlebt hat. Er sagt, er ist der einzigste in der ganzen Familie, der zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Und das hat bedeutet, er wurde von der Familie ausgeschlossen. Und die Eltern haben ins Testament geschrieben, dieser Sohn bekommt nur der Pflichtteil und sonst nichts. Das ist auch Zeit des Weinens und der Traurigkeit. Wenn man das jetzt so liest, dann denkt man, da könntest du Depressionen kriegen. Aber Jesus gebraucht hier noch ein ganz anderes Bild. Nämlich die Geburt eines Kindes. Warum führt Jesus das Beispiel an? Was will er damit sagen? Es ist nicht von ungefähr, dass er gerade dieses Bild gebraucht. Je näher es zur Geburt geht, umso kürzer sind die Abstände mit den Wehen. Und umso stärker sind die Wehen. Aber am Ende steht das freudige Ereignis, dass ein Mensch auf diese Welt kommt. Wir haben heute auch den Eindruck, dass wir so am Ende dieser Wehen stehen. Und das ist das Großartige, dass Jesus uns diesen Blick mitgibt. Am Ende steht etwas Großartiges. Nicht der Untergang, sondern die Herrlichkeit bei unserem Herrn. Was muss das damals auch für diese Jünger gewesen sein? Sie haben ja vieles auch erst nachher verstanden. Aber auch die Botschaft heute in uns. Wenn wir in diese Welt hineinschauen, es ist ein Chaos. Aber ich darf eines wissen. Wir gehen der großartigen Zukunft mit unserem Herrn entgegen. Die Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Welch ein Ausblick. Und diesen Blick brauchen wir gerade in unserer heutigen Zeit mehr denn je. Die Freude, das Beste wird noch kommen. Der Herrlichkeit, der wir entgegengehen. Jetzt hat Jesus aber hier im Blick auf diese Zwischenzeit noch weiteres zu sagen. Er sagt hier, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. In den alten Übersetzungen steht noch Amen, Amen. Und wenn Jesus Amen, Amen oder wahrlich, wahrlich sagt, dann geht es immer um etwas ganz Grundlegendes, um etwas Wichtiges. Was ist das Grundlegende, das Wichtige? Es geht hier vor allem auch um das Gebet. Wir müssen sehen, als Jesus diese Abschiedsreden hielt, war es noch vor Golgatha, vor Himmelfahrt, vor Pfingsten, noch vor der Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber Jesus weist darauf hin auf das Neue, das kommen wird, auf das Neue, was nach Pfingsten sein wird, wo dann der Geist Gottes auf diese Welt kommen wird. Und dann sagt er, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet. Hier haben wir schon das Neue, das völlig Neue. den Vater, zu dem lebendigen Gott, zu dem heiligen Gott, dürfen wir durch Jesus Christus Vater sagen. Das ist etwas, was wir im Alten Testament überhaupt nicht kannten. Was man aber auch in gar keiner anderen Religion kennt. Da lebt man ja immer in der Angst vor diesem höheren Wesen. Und jetzt dürfen wir durch Jesus Christus zu dem lebendigen Gott Vater sagen. Und das ist nicht irgendeiner. Das ist der lebendige Gott, der Herrscher des Himmels und der Erde, der im Regimente sitzt. Er ist durch Jesus Christus mein Vater. Wir sind mit Gott per Du. Und wir dürfen in allen Dingen zu ihm kommen. Und ist das nicht auch etwas ganz Tröstliches für unsere heutige Zeit, wo wir in so einem Durcheinander sind, dass wir eines wissen dürfen. Gott sitzt auch heute im Regiment. Und es darf letztendlich nichts geschehen, was nicht am Thron Gottes vorbeigeht. Wenn man heute die Nachrichten anschaut, da könnte man mal verrückt werden. Ist das nicht tröstlich zu wissen, mein Vater, er hat alles in der Hand. Und in Psalm 2 steht, der im Himmel wohnt, der lacht ihrer. Und zu diesem Vater dürfen wir auch mit allem kommen, was uns bedrückt, was uns umtreibt, was uns Not macht. Wie wichtig ist gerade auch jetzt in dieser Zeit, dass wir für die Regierung beten, für unsere Politiker, dass der Herr ihnen Weisheit schenkt. Und mein Vater kann die Herzen lenken wie Wasserbäche. Und wir als seine Kinder dürfen ein Mitspracherecht haben. Ist das jetzt etwas Großartiges? Jesus weist darauf hin, auf den Vater. Es kommt ein weiteres dazu, das Beten im Namen Jesu. Wiederum ganz neu. Durch den Sühnetod Jesu ist der Weg zu Gott frei geworden. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Im Alten Testament, da brauchte man noch den Priester, den Mittelsmann. Wir brauchen heute keinen Mittelsmann. Wir dürfen selber in die Gegenwart Gottes kommen. Wir dürfen der Gemeinschaft mit ihm leben. Und das ist das, was hier Jesus diesen Jüngern noch sagt, kurz bevor es ans Kreuz geht. Wie gesagt, sie haben vieles doch nicht verstanden. Sie haben es manches auch erst nach Pfingsten verstanden. Und wie wichtig ist das auch gerade in unserer heutigen Zeit, dass uns das wieder neu bewusst wird, was wir alles in unserem Herrn haben. Und jetzt fordert Jesus auf zum Gebet, bittet. Aber wie sieht eigentlich dieses Bitten aus? Da schauen wir selber zuallererst auf unseren Herrn. Es ging jetzt nach Gethsemane, wenige Tage später. Und als Jesus dort im Garten Gethsemane war, da betet Jesus: Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, so wie du willst. Da sehen wir, wie sich Jesus dem Willen des Vaters ganz unterstellt hat. Und er musste diesen Kelch trinken bis zum letzten Tropfen. Aber es ist dafür ein Segen draus geworden. Die Grundlage unseres Heiles und unserer Erlösung. Er musste den Kelch trinken, aber welch ein Segen bis in unsere heutige Zeit für uns. Beten im Willen Jesu. Da muss ich mich selber immer fragen, Wie sieht es bei mir aus? Bin ich da manchmal selber vor lauter egoistisch Wünschen voll, was ich will? Oder bete ich auch im Namen Jesu? Und so muss ich bei der Vorbereitung an eine Begebenheit aus dem Alten Testament denken. An den Mose. Als das Volk Israel aus Ägypten auszog, da haben sie ja dieses goldene Kalb gemacht. Und dann sagt Gott, ich rotte dieses Volk aus. Und es soll ein neues Volk geschehen, entstehen. Und da sagt sie Mose, nach deinem Namen. Da könnte doch der Mose sagen, Herr, endlich merkst du es auch. Ein Volk nach meinem Namen. Der Name ist in allen Geschichtsbüchern gerettet. Und was sagt Mose? Nein, Herr. Wenn die Völker jetzt erfahren, dass du dieses Volk aus Ägypten geführt hast und nicht ins Land gebracht hast, dann werden sie deinen Namen verspotten. Führe du dieses Volk in das verheißene Land hinein, damit dein Name groß gemacht wird, damit dein Name verherrlicht wird. Das ist ein Beten im Willen Gottes. Da ging es dem Mose nicht um irgendwas Eigenes. Es ging ihm einzig und allein um die Ehre des lebendigen Gottes. Geht es uns auch um diese Ehre des lebendigen Gottes? Wir wissen, es ist manches Mal bei den Gebeten wie bei der Ampel. Einmal grün, einmal gelb und vielleicht auch einmal rot. Gebete, wo man merken darf, dass es sehr schnell erhört werden. Es gibt vielleicht auch andere Dinge, wo die Ampel auf gelb steht, warten. Und dann vielleicht auch rot, wo Gott Nein sagt. Mir hat sich das mal so eingeprägt, wir fahren zurück von der Freizeit nach Hause. Als unsere Kinder noch jünger waren, da sind wir meistens dann irgendwo an der Autobahn, an dieses Schnellrestaurant, haben wir da angehalten. Ihr wisst ja alle, was ich meine. So, jetzt sitzt du am Abend zu später Stunde, gibt's Pommes und Mac und was der Geier war's alles, und dann fragst du die Kinder, was wollt ihr trinken? Was schreien die alle?
Cola.
Cola! Dass es abends um 9 kein Cola gibt. Das sind nicht die bitterbösen Eltern, die absoluten Kindern nichts gönnen. Sondern das sind die, wo Vorsorge haben, sie können heute Nacht vielleicht nicht schlafen. Und dann sagt man vielleicht statt zum Cola, heute gibt es ein Fanta. Da muss ich dran denken, ist das nicht manchmal im Gebet auch so? Wir schreien bei unserem Herrn, Cola! Und der Herr sagt, halt, das Fanta ist vielleicht für dich besser. Und wenn er dann statt Cola Fanta gibt, dann auch nur deshalb, weil er es gut mit uns meint. Zur Ehre unseres Herrn. Jesus hat in diesen Abschiedsreden den Jüngern unwahrscheinlich viel mit auf den Weg zu geben. Aber dann kommt er zu diesem Abschluss, dieser 33. Vers, mit diesem ganz bekannten Vers, in der Welt habt ihr Angst. Und jetzt macht Jesus keinen Punkt. Jetzt kommt der Komma. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ist das nicht ein großartiger Ausblick? Da, wo Menschen keinen Glauben haben, da kann man sagen, in der Welt habt ihr Angst. Ja, das stimmt. Punkt aus Feierabend. Und jetzt geht's bei uns dem Herrn weiter. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wenn Jesus hier sagt, in der Welt habt ihr Angst, dann können wir Angst auch übersetzen mit Drangsal. Und da war eigentlich einem jeden Juden sofort klar, was gemeint war. Drangsal war so die Bezeichnung für die Nöte in der Endzeit. Das ist das, was Jesus sagt. Die Nöte der Endzeit sind da, aber das göttliche Aber. Das müssen wir ganz dick unterstreichen. Das göttliche Aber hat man damals den Jüngern auf den Weg gegeben. Und das göttliche Aber, das gilt auch uns heute Abend. Seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Nicht die Drangsal darf uns bestimmen, sondern die Zuversicht, weil unser Herr am Kreuz auf Golgatha den Sieg vollbracht hat. Oder Paulus sagt einmal, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und er hat sie öffentlich zur Schau gestellt, hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Jesus der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Das ist das, was er mitgibt. Ich habe überwunden. Der, wo hier diese Verse niedergeschrieben hat, das war ja der Apostel Johannes. Das war der Mann, der dann viele Jahre später in der Verbannung war auf der Insel Patmos. Und dort hat er uns die Offenbarung geschrieben. Und in der Offenbarung kommt er noch einmal auf dieses Thema vom Überwinden zu sprechen. In Offenbarung Kapitel 12. Und da schreibt er von diesem Überwinden, denn sie haben überwunden durch des Lammes Blut. Das ist das Geheimnis. Wir können nicht überwinden, sondern Jesus hat überwunden. Das ist großartig, da wird immer der Blick nach Golgatha gelegt, wo Jesus sein Blut vergossen hat, überwunden durch des Lammes Blut. Und da lesen wir am Anfang von der Offenbarung, von den sieben Sendschreiben. Und bei allen sieben Sendschreiben kommt am Schluss, wer aber überwindet. Und dann kommt jedes Mal noch eine Verheißung dazu. Überwinden können wir nur durch das Blut Jesu, weil er den Sieg vollbracht hat. Da merken wir auf einmal, jetzt geht es gar nicht mehr um uns. Jetzt geht es um unseren Herrn. Jetzt geht es um Golgatha. Und das Erlösungswerk. Und wir dürfen wissen, der Sieg wird nicht vollbracht, er wurde vollbracht. Jesus der Sieger. Und diesen Sieg dürfen auch wir in Anspruch nehmen. Und da, wo wir uns unter das Blut Jesu stellen, da muss der Feind weichen. Jetzt können wir ja sagen, naja, das hat ja vor 2000 Jahren stattgefunden. Aber wenn wir in die Welt hineinschauen, der Teufel hat ja noch manche Macht. Es ist nicht von ungefähr, dass gerade auch der Teufel mit einer Schlange verglichen wird. Wir lesen ja schon im Garten Eden, der Feind kommt als eine Schlange. Und dann kommt die großartige Verheißung, 1. Mose 3, Vers 15, dass einmal einer kommen wird, der Schlange den Kopf zertreten wird. Der Schlangentreter ist Jesus Christus. Und das hat am Kreuz auf Golgatha stattgefunden. Da hat er der Schlange den Kopf zertreten. Und ein Missionar aus Indonesien, der hat uns das mal so erklärt und gesagt, weißt du, bei uns, wir haben oft Schlangen. Eine Schlange darfst du nicht am Schwanz packen, die musst du auf den Kopf schlagen und töten. Und wenn du den Kopf zertrümmert hast, dann kann die Schlange dennoch oft stundenlang mit dem Schwanz hin und her schlagen. Und wenn du daneben stehst, kriegst du eins ordentlich geschossen. Obwohl der Kopf zertreten ist. Und das ist eigentlich genau das, was heute stattfindet. Der Kopf ist zertreten. Und die Schlange schlägt noch aus. Aber die Zeit läuft auch aus. Weil wir dem Kommen unseres Herrn entgegengehen. Und so dürfen wir froh und getrost, auch in allem Chaos dieser Zeit, dem Kommen unseres Herrn entgegengehen. Wir dürfen wissen, diese zweite kleine Weile geht zu Ende und unser Herr kommt wieder. Das Beste kommt noch, hat Corrie ten Boom gesagt. Wir dürfen wissen, mit Jesus sind wir auf der Seite des Siegers, weil er am Kreuz auf Golgatha eine ewige Erlösung vollbracht hat, weil er den Sieg vollbracht hat, weil er sein Blut vergossen hat. Und dafür können wir ihm nie genug loben und danken über dem, was er getan hat. Weil er den Sieg vollbracht hat, dürfen wir durch Jesus Christus den Feind überwinden, weil er am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, und so danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, wir sind in dieser kleinen Weile nicht alleine. Du bist bei uns. Auch wenn es manches Mal durch Drangsal und Nöte geht. Aber danke, dass wir auf dich blicken dürfen, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Und dass du am Kreuz auf Golgatha ausgerufen hast, es ist vollbracht. Du hast der Schlange den Kopf zertreten und darüber beten wir dich an und wir danken dir so von ganzem Herzen. Und dass wir in deinem Namen durch das Blut Jesu auch solche Überwinder sein dürfen. Herr, wenn wir in diese Zeit hineinschauen, dann siehst du diese große Not. Und wir möchten es dir anbefehlen, sagen, Herr, erbarme du dich. Gib auch unseren Verantwortlichen, unseren Politikern Weisheit, Einsicht und Verstand und lenke du sie. Und danke, dass auch wir mit dieser lebendigen Hoffnung nach Hause gehen dürfen und diese Woche gehen dürfen und zugleich auch darum bitten dürfen, komme du bald, Herr Jesus. Amen.